Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schauplatz-Podcasts. Ihr seid wieder richtig gelandet. Ihr seid angekommen bei dem spannendsten Podcast, denn wir haben immer wieder spannende Filme und spannende Gäste. Heute wieder dabei Selina. Selina und ich haben mal wieder was Horrormäßiges für euch geguckt, denn heute geht es um Boogeyman.
The Boogeyman, ich bin da.
The Boogeyman, ja. Basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King, wir werden euch zunächst eine kleine Review geben und dann haben wir auch noch ein Interview inklusive, das Selina glücklicherweise führen durfte mit Chris Messina, ne, dem Hauptdarsteller.
Genau.
Ja, willst du vielleicht erstmal, ich glaube, du hattest ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen mehr Ahnung, was dich da erwartet oder so. Vielleicht willst du erstmal deine Erwartungshaltung einordnen oder so.
Ja, also ich würde noch ganz kurz was erzählen. Für diejenigen, die jetzt gerade sich fragen, hey, der Boogeyman, Stephen King, sagt mir gar nichts. Weil das nämlich eine Kurzgeschichte ist, die schon 50 Jahre alt ist tatsächlich. Auf Deutsch erschienen als Das Schreckgespenst, zu finden in der Kurzgeschichtensammlung Night Shift, beziehungsweise auf Deutsch Nachtschicht. Glaube ich, gleich die allererste. 17 Seiten lang. Und da fragt man sich doch erstmal, wie wollen die jetzt in 90 Minuten, wie lang geht der? 99 Minuten Film draus machen. Es gab nämlich für diejenigen, denen von euch Dollar Baby ein Begriff ist, schon etliche Kurzgeschichten-Adaptionen dafür. Also für diejenigen von euch, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können. Ja, Dollar Baby ist ein Programm von Stephen King, wo Studenten, Filmstudenten für 1 US-Dollar einige der Kurzgeschichten sozusagen mieten konnten. Genau, also du durftest es adaptieren, für 1 US-Dollar, wie gesagt, mieten, aber du durftest halt kein Geld damit einnehmen. Also okay. Das war der Vertrag und so bin ja auch ich zu dem gekommen, habe ein Dollar Baby gemacht, aber nicht zu The Boogeyman.
Sondern
zu Dedication. Da können wir gerne mal wann anders drüber reden. Naja, aber auf jeden Fall, aufgrund dessen, dass ich halt auch schon ein Dollar Baby adaptiert hatte, war ich halt mit der Szene ein bisschen vertraut. Es gab in den letzten beiden Jahren immer wieder dieses Stephen King Rules Dollar Baby Film Festival. Und da gab es auch jede Menge dieser Boogeyman-Adaptionen zu sehen. Und dadurch, dass es nur eine 17-seitige Geschichte ist, gibt es da aber auch tatsächlich wahnsinnig viel Spielraum, wie man das gestaltet. Ich weiß nicht, hast du die mittlerweile gelesen?
Du hast mir das Hörbuch runtergeladen und ich habe es nicht geschafft, peinlicherweise. Aber vielleicht ist es ja auch gut, dann haben wir jetzt nämlich beide Seiten, wie es ist, den Film mit einer Adaption zu kennen und ohne. Aber nach der Aufnahme werde ich es direkt nachholen, die Tage.
Alles klar. Auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall Spielraum, das zu inszenieren. Es ist auch eine der einfacheren Geschichten für Studenten, die zu adaptieren, weil es jetzt nicht großartige Special Effects erfordert. Die Geschichte selber spielt in einer in einem Therapiezimmer eines Psychiaters, wo Lester Billings dem Psychiater Will Harper eben erzählt, dass seine Kinder vom Boogeyman getötet wurden. Und da gibt es halt jede Menge Auslegungsmöglichkeiten. Entweder man geht in diese Paranoia-Schiene, wir haben einen psychisch kranken Patienten, oder man geht eben total in Creature-Feature, den Boogeyman gibt es wirklich, wer ist dieser Boogeyman, wie sieht er aus? Gibt jede Menge Möglichkeiten, das zu inszenieren. Was ich sehr spannend fand, ist, dass Rob Savage jetzt mit diesem Langspielfilm was ganz anderes gemacht hat, und zwar hat er die Perspektiven geflippt. Wir haben zwar immer noch die Ausgangsszene, der Boogeyman kommt das erste Mal zur Sprache in dieser Therapiesitzung.
Ja, genau, ich würde an der Stelle vielleicht ganz kurz einhaken, dass wir vielleicht erstmal auch ganz kurz jetzt den Inhalt des Films zusammenfassen. Also jetzt in dem Film selber geht es halt um, wir verfolgen eine Familie, wo kürzlich die Mutter gestorben ist und halt der Vater, der selber auch als Therapeut arbeitet, sowohl auch seine zwei Töchter darunter leiden. Die eine Tochter ist, glaube ich, so um die 8, würde ich jetzt mal schätzen. Und die ältere Tochter wird vielleicht 17, 18 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so würde ich sie jetzt schätzen.
Highschool-Student, also ja, genau, 16, 17.
Dieses Alter. Und diese Familie verfolgen wir halt. Und es geht erstmal, wirklich in erster Linie steht, das Drama und die Trauerverarbeitung. Doch dann kommt vor allem bei der jüngsten Tochter immer noch die Angst vor dem Boogeyman dazu, der auch nach und nach öfter erscheint, in Erscheinung tritt. Und so wie du das klingst, haben die ja mit dem Film jetzt so ein bisschen einen Kompromiss gefunden zwischen dem, was die Möglichkeiten, die sich geboten haben, aufgrund der Vorlage, so habe ich das jetzt verstanden. Und was ich jetzt vielleicht auch ganz spannend finde, Rob Savage, der hat noch nicht viel gemacht, also von ihm habe ich jetzt gesehen, auf jeden Fall Host. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Nee, aber du hast mir schon davon erzählt.
Genau.
Ein Zoom-Horrorfilm, ne?
Genau, das ist der. Der kam 2020, da war Corona noch ganz frisch. Und ich glaube, der kam schon im Juli oder August, kam der 2020 raus. Halt ein Zoom-Horrorfilm über eine Seance, wo eine Seance abgehalten wird über Zoom. Und der geht halt so lang, wie so ein Zoom-Free-Trial geht, 50 Minuten. Und das ist schon, der ist richtig gut gemacht, hat effektive Jumpscares und dementsprechend war ich gespannt jetzt, wie The Boogeyman wird, als ein doch etwas längerer Film, genau.
Ja, genau, wie du sagst, es ist Kompromiss, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, von der Materie her, aber es erweckt halt sehr klassische Stephen King-Elemente, weil Stephen King ja nicht nur, er wird zwar immer als dieser Meister des Horror verschrien, aber das, was er wirklich gut kann, sind eben Personen zu kreieren, Geschichten zu erzählen, reale Menschen durch diese Schicksale laufen zu lassen. Nur deswegen ist ja der Horror bei ihm so effektiv, weil wir halt wirklich uns Gedanken machen, was passiert da, was könnte passieren und wir wirklich auch beziehungsweise Angst haben um diese Person. Weil wenn du jetzt einfach diese klassischen 0815 Figuren hast, die nacheinander abgemetzelt werden in einem Slasher, hast du ja null, das berührt dich ja nicht, weil es ja egal ist, was mit diesen Personen geschieht. Und bei Stephen King das eben ganz anders der Fall ist. Und deswegen finde ich es vom Drehbuch faszinierend, dass eben, obwohl es von der eigentlichen Geschichte doch etwas abweicht, diese Kernelemente einer King-Geschichte absolut drin haben. Genau, ja, also ich finde die, wie du schon sagst, diese Trauerverarbeitung und so, das finde ich sehr gut aufgebaut, weil natürlich ist jetzt auch nichts absolut Neues.
Ja.
Aber also gerade die Szene mit der Mutter, mit dem Kleid am Anfang, du hast ein individuelles Szenario und deswegen finde ich es gelungener als jetzt, gab es bei Smile nicht auch ähnliches Ausgangsprinzip?
Oh, ehrlicherweise habe ich Smile gar nicht mehr so präsent. Ja. Ich finde so ein bisschen, mir hat Smile ja auch ganz gut gefallen und der hat mich dann doch schon vielleicht ein wenig an Smile erinnert, denn eins muss ich sagen, ich finde, das ist ein gelungener Film geworden, The Boogeyman ist ein guter Film, aber er, also ich muss auch ehrlich sein, er fühlt sich jetzt nicht groß frisch an für mich oder er findet das Rad nicht neu, aber er dreht es halt effektiv weiter, würde ich sagen. Also zum Beispiel, es ist, für mich ist das Stärkste am Film das Ensemble. So, muss ich vielleicht mal sagen. Also die, alles rund um die Familie herum, Chris Messina macht das gut, aber allem voran auch wirklich, finde ich, die große Tochter, gespielt von Sophie Thatcher, die mir auch schon in Prospect heißt der so ein Sci-Fi-Film von vor 4 Jahren, glaube ich, mit Pedro Pascal sehr gut aufgefallen ist. Jetzt sieht man sie endlich mal wieder und die fand ich schon wieder großartig, weil die kommen wirklich rüber wie eine echte Familie und ich finde schön, wie viel Raum die in diesem Film kriegen. Der Horror ist halt, ich glaube, gerade für Horror-Einsteiger ist das Ding richtig unheimlich und richtig effektiv, hat gute Jumpscares, also hast du auch gesehen, ein paar Mal bin ich auch ordentlich zusammengezuckt, so, aber richtig Angst gemacht hat mir das nicht, weil ich würde das ungefähr so vergleichen, es ist halt so wie eine gute Geisterbahn zu fahren, aber ich bin sie jetzt halt schon oft gefahren, also die Mechaniken versteht man halt irgendwann, ist einfach dem geschuldet, wenn man viele Horrorfilme sieht, dann macht er da auch vieles nicht neu, aber er hat effektive Mittel, es wieder zumindest halbwegs frisch wirken zu lassen. Also er hat gute Einfälle in die Richtung, den Horror zu inszenieren, aber mir macht das mittlerweile keine Angst mehr, solche Geschichten. Also Boogeyman-Geschichten hat man ja auch in verschiedenen Variationen. Ich meine, bei Sinister heißt das Monster auch Boogeyman, aber das will ich dem Film alles gar nicht ankreiden, denn der funktioniert auch einfach so mit einer also eher als ein schauriges Familiendrama, finde ich, kann man den auch sehen. Mit einem echt geil designten Monster. Da funktioniert der für mich schon völlig. Aber wie gesagt, das ist so die persönliche Erwartungshaltung. Dann denkst du, okay, ich hätte auch gerne mal wieder Angst. So, das gibt's auch noch bei Filmen, so dass du wirklich so, oh, so, also so richtige Gänsehaut. Das hatte ich bei dem jetzt leider nicht. Obwohl ich den Eröffnungsprolog, den fand ich schon ordentlich creepy. Mhm. Also so vom Sounddesign ist der Film echt gut. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen das Problem gehabt, dass halt auf Fantasy-Filmfest der Trailer leider 17 Mal lief von Boogeyman. Und ich daher wirklich einige Szenarien schon abgewartet habe und dadurch zum Beispiel andere Jumpscares auch nicht mehr so gezündet haben jetzt mittlerweile, die echt effektiv eingesetzt sind und ich jetzt echt gespannt bin, was von Rob Savage in nächster Zukunft kommt, weil da hat er wirklich viele Projekte jetzt angekündigt bekommen.
Ja, also ein bisschen vorgeprescht tatsächlich schon. Ich meine, wollte auch dazu sagen, also dass mir die Familienelemente sehr gut gefallen haben tatsächlich. Vor allem, dass, wie gesagt, das Grundszenario ist nichts Neues. Familie hat bereits einen wichtigen Teil verloren, einen wichtigen Grundstein der Familie fehlt. Aber was ich auch sehr spannend in Chris Messinas Charakter fand, dass eben der Grund seines Traumas jetzt wirklich ist, diese Angst, die du als alleiniges Elternteil hast, weil jetzt alles an dir liegt. Und das fand ich jetzt ein bisschen, also will ich sagen, neu. Gibt bestimmt einige Trauerverarbeitungsfilme, die das aufgreifen. Aber dass da einfach eine viel stärkere Verantwortung auf dir dann liegt, wenn du aus einem funktionierenden Ehepaar gerissen wirst und sozusagen praktisch alleine für deine Kinder jetzt aufkommen musst. Nee, wie sagt man das auf Deutsch? Da sein musst, wenn du die jetzt beschützen musst.
Verantwortung hast
und
jetzt.
Genau, die Verantwortung hat wirklich auf deinen Schultern alleine liegt und gerade das dich dann lähmen kann.
Ja.
Und natürlich, wir haben es hier mit einer Monstergeschichte zu tun, aber die hat auch für mich einen viel, weiß nicht, subtileren, also das ist für mich nicht kein reiner Horrorfilm, sondern auch einfach eine Familientragödie, die inszeniert wird.
Ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen, ich habe jetzt alles schon mal abgeklammert, ja. So in einem kleinen Monolog. Das war so ein bisschen, aber ich muss auch nochmal sagen, auch das, was du sagst, also wie gesagt, die Figuren funktionieren sowohl als Ensemble, aber auch als einzelne Figuren. Also vor allem die drei Hauptfiguren, da kann man, jeder hat seine eigene, sage ich mal, in Anführungszeichen, Agenda oder seine eigene Position in dem Film und dient halt nicht nur irgendwie. Ist nicht zwingend nur eine Marionette, sondern es wirkt wirklich ausgefeilt. Das hat mir halt toll gefallen. Plus, atmosphärisch finde ich den halt auch sehr gelungen. Also es ist eine gute Grundspannung drin und auch so eine Creepiness, also auch durch so Nebenfiguren. Er ist auch mit guten Nebenfiguren bespickt, wie zum Beispiel David
Dastmalchian.
Also es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Es sind immer, je mehr Buchstaben, desto schwieriger wird es. Aber sage ich mal, der Nebendarsteller schlechthin, ja. Hollywoods.
Fantastische, ich will fast sagen, eine seiner besten Leistungen, die ich gesehen habe von ihm.
Ja, also wirklich ein richtig unheimlicher Auftritt. Auch toll von der Kamera eingefangen. Also auch die Kameraarbeit in dem Film, das finde ich auch sehr gut. Aber eben so die Grundspannung, die gesetzt wird in der ersten Hälfte, sage ich mal, finde ich schon gut. Und vor allem lässt sich auch Zeit, bevor der Boogeyman mal richtig losgeht. Also für den Film geht es nur 90 Minuten, aber es wird viel Wert auf diesen langsamen Aufbau gesetzt und der Payoff ist dann natürlich actionreich und da geht's ab, aber genau, aber ich finde das dann eher anspannend als wirklich unheimlich an der Stelle. Aber ich glaube, das wird vielen nicht so gehen. Also zum Beispiel halt Leute, die sagen, oh, ich gucke jetzt vielleicht zweimal im Jahr einen Horrorfilm, die werden da eine Party haben, so wie sie es bei Smile auch hatten. So also bei Smile ist es, glaube ich, ein ähnliches Problem. So, wenn je öfter man sowas guckt, desto mehr gewöhnt man sich dran, aber das sind für sich sind das immer noch richtig gute Filme, halt für ein jüngeres Publikum. Also zum Beispiel, war der jetzt besonders hart, Boogeyman, oder könnte man den noch, ist der ab 12 oder ab 16?
Das weiß ich tatsächlich gerade nicht, aber ich weiß, dass er gekürzt wurde, weil ja anscheinend bei dem Testscreening bei der CinemaCon so viele Leute geschrien haben, dass sie die Dialoge gar nicht mehr mitbekommen haben.
Echt?
Ja.
Ach, schade, jetzt will ich natürlich wieder den Rest
sehen. Die ganze Version sehen, ja.
Also wir haben jetzt nochmal nachgeschaut und der hat tatsächlich eine FSK 16 bekommen. Also, ja, aber es ist vielleicht so dieser typische Film, in dem man sich mit 14 versucht reinzuschmuggeln. Ja. Also es ist wirklich ein richtig, richtig rundes Einsteigerding, weil es ist halt hochwertig produziert, es ist effektive Scares, aber ja.
Guck doch den einfach an. Also Empfehlungen kann man trotzdem aussprechen.
Und ich bin jetzt, bei King bin ich nicht so bewandert. Also ich glaube, ich könnte an 2 bis 3 Händen abzählen, wie viele Stephen King-Umsetzungen ich jetzt gesehen habe von den unzähligen. Würdest du sagen, man kommt auch als King-Fan hier auf seine Kosten? Also fühlt sich das King-mäßig an?
Für jemand, der, glaube ich, so 10 bis 15 King-Werke gelesen hat, der, glaube ich, fühlt sich wohl in dieser Welt und kann mit dem Werk was anfangen. Für die Die-Hard-Fans, die jetzt wirklich sagen, oh, wir haben 50 Jahre auf diesen Film gewartet, da kann ich mir fast schon vorstellen, dass es ein bisschen enttäuschend wird. Ich will natürlich nicht zu sehr spoilern, aber das Ende unterscheidet sich vom Werk, das kann man, glaube ich, getrost so sagen, weil, wie gesagt, auch die Ausgangsszenarien ein bisschen eine andere ist. Und dazu muss man halt auch sagen, wirklich, wenn du in so King-Foren Umfragen hast, was ist denn die gruseligste Kurzgeschichte? Und da ist halt das Schreckgespenst immer ganz vorne mit dabei. Und ich fürchte halt, dass da die Erwartungshaltung dann so hoch sein kann, dass für diese Menschen der Film ein bisschen enttäuschend ist. Aber Stephen King selber ist sehr zufrieden damit, promotet das auf Twitter auch fleißig. Macht er auch nicht bei allen. Also glaub mir, wenn dem eine Adaption nicht gefällt, dann lässt er dich das auch wissen.
Ja, wissen wir alle noch bei Shining. Da waren wir alle dabei. Naja, aber das ist ja so das berühmte Beispiel. Denkst du neben Mike Flanagan, dass wir jetzt mit Rob Savage vielleicht noch einen weiteren King-Stammregisseur haben? Also Mike Flanagan macht es ja auch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also der hat zumindest die besten Netflix-King-Verfilmungen gemacht, meiner Meinung nach. Also so im hohen Gras war halt nicht von ihm und im hohen Gras war halt auch scheiße. So, aber und das Spiel wiederum, den Film fand ich ziemlich gut. So, aber
da können wir auch mal wann anders drüber reden. Da würde ich mir an dieser Stelle auch noch anbieten. Also ich bei Rose Madder, das habe ich auch beim Stephen King Festival damals gesagt, da brauchen sie eine Regisseurin, das kann ich jetzt schon sagen und ich biete mich sehr gerne dafür an.
Ja. Also, habt ihr gehört, ja, Produzenten dieser Welt. wir haben Selina Sondermann, sie ist bereit.
Für Rose Madder auf jeden Fall. Nee, Rob Savage macht seine Sache sehr gut, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal wiederkommt.
Ja, ich denke auch, der steht auch erst in den Startlöchern und hat jetzt einen guten Track Record. Also Host fand ich super und wirklich, und Boogeyman finde ich absolut ordentlich, also gut guckbar, habe ich jetzt auch mehrmals gesagt. Ja. Und bevor wir jetzt uns hier zu redundant werden, wollte ich vielleicht sagen, würde ich dir wieder das Wort übergeben, aber halt im Gespräch mit Chris Messina.
Ja, sehr gerne, genau. Und zwar, weil ich in Cannes ja nicht genug zu tun hatte, habe ich noch ganz flott ein Interview mit Chris Messina drangehängt. Das hört ihr jetzt.
Genau.
Und wem Chris Messina kein Begriff ist, also er spielt, wie gesagt, den Vater in diesem Film, aber war auch zuletzt in R zu sehen.
Stimmt, als Anwalt, ne?
Als Anwalt, der schreiende Manager da, der am Telefon mit Damon die ganze beleidigt. Hat auch das improvisiert, also Ben Affleck lobt ihn ja in höchsten Tönen.
Der ist super.
Der ist fantastisch. Der ist auch in The Sinner, Staffel 3, also die Netflix-Serie, lieb diese Darstellung sehr eines richtig krassen Psychopathens zu sehen, oder für die Musikliebhaber unter euch in Sam Smiths Musikvideo zu I'm Not the Only One spielt er den Ehemann von Diana Agron. Also ganz vielseitig bewandert der Herr, also vom Gesicht her kennt ihr ihn bestimmt. Ja.
Und ich bin mir gar nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall wird es auch Clips davon auf YouTube zu geben, also Videoausschnitte wird es auch geben. Und vielleicht wird es irgendwo auch, ich will mich jetzt nicht verhaspeln, aber auch das Interview in Videoform auch in Gänze erhältlich sein, falls man es lieber sehen möchte. Wir kümmern uns drum.
Okay.
Ich hoffe, ich habe hier keine falschen Versprechen gemacht. Aber genau, dann jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Chris Messina und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Horror bei Schauplatz mit Eugen und Selina.
Und Selina.
Und der Esel letztlich immer zuerst. Verdammt. Mit Selina und Eugen natürlich. Oh. Viel Spaß.
Hi, this is Selina. I'm with the Schauplatz podcast in Germany. Such a pleasure to be able to speak with you today.
Nice to meet you.
Just to start things off, the story by Stephen King is 50 years old today. I was curious whether you had read the story, because I mean, the narrative in the film is flipped, so I can see why it's not necessary, why it's easy to just rely on the screenplay that you got. But perhaps you could share how familiar you were with Stephen King's work.
Yeah, I wasn't familiar with this short, but did read it when the project came around. But you're right, it was beautifully written, and the tone of it obviously is very King and useful for playing the character I play. But the screenplay is so different that I didn't necessarily need to read it, but just getting the understanding of the world was helpful.
Absolutely, I can imagine. I don't know if you're familiar with the term dollar baby, that means a bell.
Dollar baby?
No. Okay.
No.
Dollar baby, yeah. It's a program that Stephen King has where for $1 film students can actually rent the rights to some of his stories and adapt them non-commercially. And the Boogeyman used to be on this list for quite a long time, and obviously now it's not anymore.
Wow.
Because it was adapted commercially. Yeah, there are about 8 short film versions of it.
That's so cool. Have you seen any of those versions?
I've seen a couple, yeah. There's usually a Stephen King festival each year where all these dollar movies are shown. Actually, I think I've seen 3 versions of
it. Oh, wow. Well, I'd love to see those.
I don't know if I can let you know when the next festival is, but I'll try.
Yeah, I'll look into it. I'll look into it.
Anyway, what I wanted to say is that it's so interesting because it's a 17-page story. It's not long per se, but there's so much material that you can adapt in so many different ways. And like you mentioned, the screenplay is very Stephen King, even though it's not the direct adaptation. And I felt part of what was so Stephen King about the screenplay was the humanity of the characters. Mm. Because for a good horror film, the audience needs to relate to the characters and to be able to fear for them in a scary situation.
Absolutely.
I'm curious if you as an actor have that in mind when you're playing the character.
You're exactly right, and that was my first conversation with the director, Rob Savage. Was he's a connoisseur of this genre, so he said we can't have the scares, we can't have the jumps and screams without characters that you care about. So that was initially, besides reading the short story and having it be a Stephen King project, why I wanted to do it. I think when you're playing the scenes, you're not necessarily thinking about that, but in your preparation or the work you would do day to day, you try to get as honest to the truth. And in this case, this is a family dealing with grief, so the three of us had to explore that and dive into that as much as we could. So their boogeyman, really, besides the scary monster, is what they're not facing within themselves, what they're not talking about. We talked a lot about the movie Ordinary People, and obviously that's a beautiful film about grief, what people choose to turn their back on, not deal with, and confront.
I'm afraid we're almost out of time, but just quickly, and I'm sorry if this is a bit goofy, how much of the boogeyman did you have to play off of on set, or was it just the mark for the eyeline?
There was a mark, but there was also an actor that had a jumpsuit on, like a green screen jumpsuit, and he was remarkable, and he would, he'd go after us, and he was very, very helpful. But sometimes we were just, kicking and punching into nothing,
Thank you so much for taking the time to speak with me.
Nice to meet you.